In dieser und den nächsten Einheiten machen wir uns Gedanken zur Taufe. Es ist so, dass Jesus selbst den Auftrag gegeben hat, dass Menschen, die zum Glauben kommen, getauft werden sollen. Und zwar lesen wir das in Matthäus 28, Vers 19. Da steht: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sehr ähnlich steht in Markus 16, Vers 15: Geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Vers 16: Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Ja, nur wenige Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, er hat es ja gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, etwa 10 Tage später hielt Petrus eine sehr vollmächtige Predigt. Und es heißt dann so in Apostelgeschichte 2, wie das den Zuhörern durchs Herz ging. Und sie fragten dann Petrus und die Apostel: Was sollen wir tun? Und Petrus gab zur Antwort: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Wir lesen dann davon, dass 3000 Menschen sich taufen ließen. Und in der Apostelgeschichte begegnen uns noch viele weitere solche Taufmomente. Die Taufe. Welche Bedeutung hat die Taufe? Zunächst, was bedeutet das Wort taufen? Das im Neuen Testament für taufen verwendete griechische Verb ist baptizo. Und das Substantiv ist to baptisma. Baptizo, das Verb, bedeutet wörtlich übersetzt tief machen. Eintauchen, untertauchen oder auch in Farbstoff tauchen. Dieses Wort Baptizo erscheint im Alten Testament nirgends. Aber ein sehr ähnliches Wort, das Wort Bapto. Klar, das Alte Testament ist ja ursprünglich hebräisch geschrieben worden. Aber es gab bereits vor Christus eine Übersetzung in die damalige Weltsprache, ins Griechische, die sogenannte Septuaginta. Und in der Septuaginta erscheint nicht das Wort Baptizo, sondern Bapto. Bapto, ein sehr ähnliches Wort, zum Beispiel Ruth 2, Vers 14, erscheint Bapto. Und zwar so im Zusammenhang, wo ein bisschen Brot so in eine Masse hineingetauft wurde, hineingetaucht wurde. Oder in Josua 3, 15 steht auch das Wort Bapto, dort für die Füße der Priester, als sie ins Wasser eintauchten. Also man kann sagen, baptizo, oder dieses ganze Wortfeld bapto, das meint, irgendetwas wird in irgendetwas eingetaucht oder von irgendetwas umschlossen. Es gibt zum Beispiel auch im Neuen Testament eine Stelle, wo das Wort baptizo erwähnt wird für die Hände, die gewaschen wurden. Also auch die Hände konnten getauft werden, indem sie von Wasser umschlossen waren. So. Wenn ein Mensch getauft wird, ist klar, dann wird der ganze Mensch eingetaucht. Das ist das Wort Baptizo. Also immer meint es, etwas wird völlig umschlossen. Und so finden wir denn auch im Neuen Testament ausschließlich die sogenannte Immersionstaufe. Also die Taufe durch Untertauchen. Wir finden im Neuen Testament kein Beispiel für eine Besprengungstaufe. Im Alten Testament gibt es die Besprengung. Zum Beispiel Priester wurden mit dem Blut besprengt, der Opfertiere, bei der Einsetzung. Oder auch an anderen Stellen im Alten Testament so das Besprengen mit Blut. Wir finden im Neuen Testament auch kein Beispiel für eine Taufe durch Übergießen. Habe heute gerade gelesen, diese Taufe durch Übergießen, die nennt man in Infusionstaufe. Okay, gibt es auch kein Beispiel, aber interessanterweise sehr früh in der Kirchengeschichte gibt es Beispiele für die Infusionstaufe, also die Taufe durchs Übergießen. Zum Beispiel sieht man in den Katakomben Bilder von Menschen, die sind so hüfthoch im Wasser und dann sieht man, wie ihnen Wasser übergossen wird. Also wahrscheinlich war das eine sehr frühchristliche Taufform. Aber im Neuen Testament finden wir nur die Immersionstaufe, also die Taufe durch Untertauchen. Nun gab es zur Zeit des Alten und Neuen Testaments verschiedene Formen der Taufe. Im Alten Testament gibt es eigentlich keine Taufe. Es gibt aber verschiedene Waschungen. Und diese Waschungen, die waren nicht einmalig, die musste man immer wieder machen und sie dienten der rituellen Reinheit. Dann zur Zeit Jesu war die Frage ganz prominent so, wie werde ich eigentlich Jude? Wie kann ich auch zum Volk Gottes gehören, wenn ich nicht von Geburt an dazugehöre? Und eine Möglichkeit war dann, dass man die sogenannte Proselytentaufe vollzog. Also die Proselytentaufe ist keine eigentliche Taufe, sondern einfach so die erste rituelle Waschung, die man als Jude machte. Bei Männern natürlich nach der Beschneidung. Johannes der Täufer war wohl dann der allererste, der wirklich jemand getauft hat. Die vorherigen Waschungen oder Taufen, Proselytentaufe und so, die hat man an sich selbst vollzogen. Also die Proselytentaufe war eine Taufe, ich habe mich da selbst getauft. Aber Johannes der Täufer, er hat begonnen, Menschen unterzutauchen, also zu taufen. Jesus hat sich dann von Johannes dem Täufer taufen lassen und hat damit die Verbundenheit mit den Sündern gezeigt. Also das Untertauchen zeigt immer irgendwie so das Einswerden mit, die Verbundenheit, die Identifikation mit. Jesus identifizierte sich mit den Sündern. Die anderen, die sich da taufen ließen, identifizierten sich mit dem Gericht. Sagen, ja, ich bin des Gerichts schuldig und ich möchte Vergebung für meine Sünden. Und dann hat Jesus die eigentliche Taufe eingeführt, die Taufe auf den dreieinigen Gott. Den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So kann man sagen, dass Johannes taufte auf den, der kommen sollte. Und die Taufe nach Jesus war die Taufe auf den, der gekommen ist. So viel zum Wort Taufen, so viel zu den Taufen in der Bibel. Ich sehe von der Bibel her nun vier verschiedene Bedeutungen der Taufe. Ich könnte jetzt also sagen, jemand, der sich taufen lässt, der zeigt damit erstens, zweitens, drittens, viertens. So verstehe ich das. Die erste Bedeutung der Taufe, die ich aus der Bibel gewinne, ist, dass die Taufe ein Gehorsamsschritt ist. Jesus hat die Taufe verordnet. John MacArthur nennt die Taufe den ersten Gehorsamsschritt, den ein neu zum Glauben gekommener Mensch tun soll. Sich taufen lassen. Nun ist hier in diesem Zusammenhang natürlich die Frage interessant, ist die Taufe heilsnotwendig? Klar scheint mir von der Bibel her, dass die Taufe alleine nicht rettet. Es braucht immer den Glauben. Markus 16, 16, wer da glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Die Taufe alleine, kann man vielleicht sagen von der Bibel her, rettet auf keinen Fall. Es braucht unbedingt den Glauben. Aber die Frage ist jetzt, braucht es zum Glauben auch die Taufe? Also Taufe ohne Glaube ist wie letztlich sinnlos. Aber braucht es zum Glauben die Taufe? Da meine ich von der Bibel deutlich zu sehen, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist. Ein ganz prominentes Beispiel, das immer wieder erwähnt wird, wenn es um Heilsnotwendigkeit geht, ist natürlich der Schächer am Kreuz. Da wird immer darauf hingewiesen, der Schächer am Kreuz war ja auch gerettet und er ließ sich nicht mehr taufen. Ja, hatte keine Gelegenheit mehr dazu. Klar, man kann also, wird dadurch deutlich, gerettet sein, ohne dass man getauft ist. Wenn auch das eigentlich ein schwaches Argument ist, zumal es vor der Auferstehung von Jesus passiert ist, vor der eigentlichen Einsetzung der Taufe auf den dreieinigen Gott und auch vor Pfingsten der Ausgießung des Heiligen Geistes. Trotzdem, der Schächer am Kreuz ein vielleicht schwacher Hinweis, dass man gerettet sein kann, ohne getauft zu sein. Stärker scheint mir aber da schon der Hinweis auf Cornelius. Apostelgeschichte 10,44 und folgendes wird beschrieben, wie Cornelius den Heiligen Geist bekommen hat, noch bevor er sich taufen ließ. Nun, wenn jemand den Heiligen Geist bekommt, dann deutet das meines Erachtens nach Epheser 1, 13 und 14 sehr stark darauf hin, dass jemand auch glaubt, dass jemand gerettet ist. Meines Erachtens war Cornelius schon gerettet vor dem Taufakt. Also im außergewöhnlichen Fall, dass Cornelius da noch gestorben wäre, bevor er sich dann taufen ließ, meine ich, dass er gerettet gewesen wäre. Auch ein Hinweis darauf, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist, finden wir in 1. Korinther 1, 14 bis 17. Da führt Paulus aus, wie dankbar er ist, dass er niemanden getauft hat. Kaum hat er das geschrieben, kommt ihm in den Sinn, dass er doch zwei Menschen getauft hat. Die ergänzt er dann noch. Aber es wäre wie eine komische Aussage, wenn Paulus wie sagt, ich bin so dankbar, habe ich niemanden getauft von euch. Und dann fügt er an, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Also wenn die Taufe heilsnotwendig wäre, warum betont Paulus so stark, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen? Das wäre ja mega schade. Er will doch, dass Menschen gerettet werden. Das ist wie ein Hinweis darauf, das Evangelium ist das Heilsnotwendige. Das Evangelium zu hören und zu glauben. Die Taufe ist dann das, was folgt. Auch in der Kurzdarstellung des Evangeliums in 1. Korinther 15 fehlt die Taufe. In Markus 16,16 steht, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Es steht da nichts von der Taufe. Also Menschen werden verdammt, weil sie nicht glauben und nicht, weil sie nicht getauft sind. Und an vielen weiteren Stellen wird deutlich, dass der Glaube allein rettet. Oft wird die Taufe gar nicht erwähnt. Ich meine, wenn die Taufe heilsnotwendig wäre, müsste sie an jeder Stelle stehen, wo es um den rettenden Glauben geht. Also immer wenn steht, denn das rettet, dann müsste auch stehen und die Taufe. Und Taufe. Aber es steht nicht überall, wo es um den rettenden Glauben geht, auch etwas von der Taufe. Hinweis, zum Beispiel Römer 10. Dort fehlt die Taufe. Daher, die Taufe als notwendige Voraussetzung der Errettung muss von der Bibel her ausgeschlossen werden. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Aber ja, die Taufe rettet nicht, aber sie folgt der Errettung. Erich Mauerhofer, er schreibt, die Meinung, dass es ungetaufte Christen gegeben hätte, ist nicht haltbar aus der Sicht des Neuen Testaments. Und John MacArthur, obwohl sie nicht heilbringend ist, wird die Taufe von Christus selbst befohlen. Diejenigen, die nicht bereit sind, ihren Herrn und Heiland öffentlich in der Taufe zu bekennen, leben in Ungehorsam und stellen dadurch die Echtheit ihres Glaubens in Frage, weil sie nicht willens sind, zu gehorchen. Interessant, oder? John MacArthur geht ja von der Unverlierbarkeit des Heils aus. Also wenn jemand gerettet ist, dann ist er gerettet. Aber jetzt sagt er, aber wenn jemand sich nicht taufen lässt, dann ist das wohl ein Hinweis darauf, dass er gar nicht gerettet ist. Nun, ich lasse das hier mal so stehen, möchte betonen, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist, aber notwendig ist, wenn wir Christus gehorsam sein wollen. Und darum, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, wenn du jetzt mir zuhörst und du weißt, ich bin nicht getauft, Wenn du ganz ehrlich bist, sagst, ja, ich bin wirklich nicht getauft. Das weiß man ja, ob man getauft ist oder nicht. Also wenn du jetzt sagst, ich bin nicht getauft, aber ich glaube an Jesus Christus von ganzem Herzen, dann möchte ich dich jetzt auffordern, die nächste Gelegenheit zu nutzen, dich taufen zu lassen. Jesus Christus selbst fordert dich auf, lass dich taufen. Also die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Zweite Bedeutung, die Taufe ist ein sichtbares äußeres Zeichen. Es ist ja so, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann geschieht das innerlich. Den geglaubten Glauben kann niemand sehen, sieht mir niemand ins Herz. Sein inneres, unsichtbares Geschehen, wenn ich mit dem Heiligen Geist getauft werde. Die Wassertaufe zeigt nun äußerlich sichtbar, was innerlich unsichtbar durch den Heiligen Geist passiert ist. Also die Taufe ist ein sichtbares, äußeres Zeichen für eine durch den Heiligen Geist erlebte innere Taufe, die Wiedergeburt. Somit kann die Taufe auch für den Täufling zu einer Denkhilfe werden. Denn die Taufe hat eine unglaublich reiche Symbolik. Wenn ein Mensch untergetaucht wird, dann wird er ja vom Wasser reinigend umgeben. Wir alle, wir waschen uns immer wieder. Wir duschen, wir baden mit Wasser, um uns vom Schmutz reinigen zu lassen. Und jetzt sagt die Bibel, es gibt eine viel, viel wichtigere Reinigung als die Reinigung durchs Wasser. Das ist die Reinigung durchs Blut Jesu Christi. Offenbarung 1,5, durch das Blut Jesu von allen Sünden reingewaschen, erlöst wurden wir. Also, wenn ich mich taufen lasse, dann ist das wie ein Symbol dafür, dass Jesus Christus mit seinem Blut mich innerlich gereinigt hat. Und ich bringe dadurch mit der Taufe zum Ausdruck, so wie das Blut Jesu mich gereinigt hat von allen Sünden, so ist jetzt das Wasser reinigend um mich. Oder umgekehrt, so wie das Wasser mich nun reinigend umgibt, so hat das Blut Jesu Christi mich gereinigt. Ich bin jetzt rein. Eine weitere Symbolik bei der Taufe ist ja der Tod. Paulus weist darauf hin, dass wenn wir untertauchen, dann sind wir mit Christus begraben in den Tod. Römer 6, 3 und 4. Ich kann also sagen, mein altes Leben ist zum Ende gekommen. Ich darf mich jetzt der Sünde für gestorben halten. Denn ich bin frei von der Herrschaft der Sünde und des Teufels. Jemand sagte mal, machte so den Vergleich mit einem Toten. Wenn der im Sarg liegt, was macht er, wenn der versucht wird? Nichts mehr, oder? Beispiel, ein Alkoholiker, wenn man dem ein Bier an den Sarg anstellt, der macht keinen Bank mehr. Und genau das ist so das Bild für den Täufling. Er ist jetzt getauft, er ist gestorben in den Tod und genauso soll er sich nun mit der Hilfe von Jesus der Sünde gegenüber für gestorben halten. Römer 6, 11, so geben wir unsere Glieder nun nicht mehr der Sünde hin. Auch ist das Untertauchen wie ein Hinweis auf das Gericht. Wasser hat in der Bibel eine reichhaltige Bedeutung, oft auch die Bedeutung des Gerichts. Ich denke hier an die Sintflut, als alles Wasser bedeckt war. Ich denke an die Ägypter, die im Wasser umgekommen sind, oder auch Jona, der zum Gericht ins Wasser geschmissen wurde. Also Wasser hat auch so die Symbolik des Gerichts. Jesus hat das Gericht getragen. Wenn ich mich taufen lasse, bringe ich zum Ausdruck, ich identifiziere mich jetzt mit Jesus. Ich werde eins mit ihm. Jesus, der für mich das Gericht getragen hat, damit ich in Ewigkeit nicht mehr das Gericht tragen muss. Ich werde nicht mehr gerichtet. Und dann werde ich ja herausgehoben. Und das Herausheben zeigt so das neue Leben. Römer 6 steht, so sind wir auferstanden zu einem neuen Leben. Ich lebe nun mit Christus. Mit Christus in mir, für Christus zur Ehre Gottes. Also die Taufe hat eine unglaublich reiche Symbolik, die nur durch die Immersionstaufe wirklich zum Ausdruck kommt. Also das Besprengen oder das Übergießen kann die Symbolik, die hinter der Taufe steht, nicht wirklich ausdrücken. Darum meine ich, ist die Immersionstaufe, die Taufe durch Untertauchen auch die beste Form, auszudrücken, was die Taufe bedeutet. Ich halte mich hier auch gerne an die Didache, eine frühchristliche Schrift. Dort wurde auch darauf hingewiesen, dass wenn irgend möglich, soll man fließendes Gewässer nehmen bei der Taufe. Ich finde das ein schönes Bild, oder? Das alte Leben schwimmt wie weg. Ich bade jetzt nicht mehr in meinem alten Leben in der Sünde. Aber es wurde dort auch darauf hingewiesen, wenn es kein fließendes Gewässer hat, dann soll man in stehendem Gewässer taufen. Und wenn es kein stehendes Gewässer hat, dann durch Übergießen. Also es gibt immer eine Form, aber es gibt auch bessere Formen und schlechtere. Ich möchte, wenn irgend möglich, immer die Taufe so durchführen, dass sie der Symbolik am besten gerecht wird. Dann drittens ist die Taufe auch ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Wer sich taufen lässt, bringt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zum Ausdruck: Ich bin mit Christus gestorben. Ich werde mit ihm auferstehen. Und ich lebe jetzt schon in einem neuen Leben mit Christus, für Christus. Römer 6 zeigt ganz schön, was wir bekennen in der Taufe. Die vierte Bedeutung der Taufe ist, dass die Taufe die Eingliederung in die Gemeinde zeigt. In 1. Korinther 12, 13 steht: Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Natürlich ist hier die Geistestaufe gemeint. Also in dem Moment, in dem der Heilige Geist in einen Menschen kommt, fügt der Heilige Geist ihn in die Gemeinde. Das ist ein unsichtbares Geschehen, eine innere, unsichtbare Hinzufügung zum Leib, zum Körper von Jesus Christus, zur Gemeinde. Die Wassertaufe, die ja der äußere Ausdruck dieser Geistestaufe ist, zeigt nun genauso auch die Eingliederung in die Gemeinde. Bei den ersten Christen war es so, dass man durch die Taufe Mitglied der Gemeinde wurde. Man kam dann in eine Taufliste und es wurde allen klar: Das ist jetzt ein Bruder, das ist eine Schwester, er gehört zum Leib von Jesus Christus. Und mit diesem Moment war auch klar beim Abendmahl, beim Gemeinschaftsmahl: Du bist ein Teil davon, wir brechen mit dir das Brot. Also das Abendmahl war wie die Folge der Taufe. Taufe ist am Anfang des Christenlebens ein einmaliges Geschehen. Das Abendmahl ist dann das wiederholte Geschehen, das Erinnern auch an die Taufe. Das Erinnern daran: Ich gehöre zum Leib von Jesus Christus, zur Gemeinschaft der Heiligen. So ist die Taufe also wie ein sichtbarer Ausdruck: Ich gehöre zum Leib von Jesus Christus. Und die Gemeinde ist dann der Ort, wo das neue Leben auch sichtbar wird. Die Gemeinde ist der Ort, wo ich mit Geschwistern zusammen tun kann, was Gott von mir will. Nämlich ihn anbeten und verherrlichen, im Glauben wachsen und das Evangelium den Menschen weitergeben. Also, zusammengefasst bedeutet die Taufe mal zunächst einmal, dass ich Gott gehorsam bin. Ich mache, was Jesus von mir will. Und die Taufe ist ein äußeres, sichtbares Zeichen für das, was innerlich passiert wird. Sie zeigt: Ich bin mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Und ich möchte das auch bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und die Taufe zeigt auch: Ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde.